Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige, das ist unser Thema. Eine Liebhaberin des Sakramentes wird sie genannt, eine Mystikerin des Leibes Jesu, die nicht nur seelisch, sondern auch körperlich von der Eucharistie gelebt hat. Es geht heute um die heilige Katharina von Siena, die 1347 bis 1380 gelebt hat. Sie zählt zum Dominikanerorden. Sie ist Kirchenlehrerin, Europapatronin und die Kirche feiert am 29. April ihr Fest. Meistens ist sie nur deswegen bekannt, weil sie die Päpste bewegt hat, aus dem Exil in Avignon nach Rom zurückzukehren. Was aber ihre Lehre, ihre innere Kraftquelle war, ist nur wenigen bekannt, nämlich Jesus Christus unter der Gestalt der Eucharistie. Papst Paul VI. Nannte Katharina eine Mystikerin des eucharistischen und des mystischen Leibes Christi. Und daher auch unser Thema heute, Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige. Wie die heilige Katharina von Siena uns heute helfen kann, selbst immer mehr aus der Eucharistie zu leben, das erfahren wir von Schwester Marina Dirks, die selber Dominikanerin ist, also gut Katharina von Siena und deren Spiritualität kennt. Und zudem ist sie Theologin und Pädagogin. Ich freue mich, dass sie heute mit uns verbunden ist. Grüß Gott, Schwester Marina.
Grüß Sie Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie bei uns sind. Worin besteht Ihrer Meinung nach denn die Aktualität dieser Heiligen, die vor 7 Jahrhunderten gelebt hat?
Also Katharina hatte eine Sendung bekommen, also die war damals ganz wichtig, aber auch heute noch, weil sie umfangreiches Schriftmaterial auch hinterlassen hat. Also sie hat damals schon ganz außergewöhnlich zu politischen Fragen, zu gesellschaftlichen Belangen und einfach in ihre Zeit hineingesprochen und durch ihr Schriftmaterial auch uns einiges hinterlassen. Also sie hat über 380 Briefe von ungemein theologischer Dichte und auch ein Buch, der Dialogus, wo man einfach auch ganz, ganz viel in unserer Zeit rezipieren kann. Und nicht umsonst ist sie deshalb in diesen zwei großen Auszeichnungen ausgezeichnet worden, Kirchenlehrerin und Europapatronin.
Mhm. Sind diese ganzen Briefe von ihr noch erhalten geblieben?
Der meiste Teil der Briefe ist alles noch erhalten geblieben und ein Großteil ist auch in deutscher Sprache übersetzt, sodass die Hörer auch das noch nachlesen können in der Literatur.
Mhm. Dialogus, damit meinen Sie das Buch über die göttliche Vorsehung?
Ja, genau.
Okay. Was fasziniert Sie persönlich denn besonders an der heiligen Katharina?
Natürlich zuerst, dass sie Dominikanerin ist. Ist natürlich ein großes Vorbild. Sie wird in unserem Orden als Mutter angerufen. Dann ganz persönlich noch für mein Leben, also ihr Mut und ihre Entschlossenheit, dass sie ihrer ganz persönlichen Sendung in ihrem Leben treu geblieben ist. Sie ist ja einen ganz spezifischen Weg gegangen, nicht in einem streng klausurierten Kloster und einfach auch nicht zu Hause, Heirat und Ehe, der typische Weg, sondern einfach diesen speziellen karitativen Weg, den Jesus ihr gezeigt hat.
Dann sind wir gespannt, Sie näher kennenzulernen. Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige, das ist unser Thema. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Vielen Dank. Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige. Jeden Morgen auf dem Weg von der Heiligen Messe komme ich in unserem Kreuzgang an einem Bilderzyklus vorbei, der Szenen aus dem Leben der heiligen Katharina von Siena zeigt. An einem Medaillon mit einer Katharinendarstellung bleibt mein Blick manchmal haften. Es zeigt Katharina, wie sie kniend mit beiden Händen eine Schüssel Weizen umfasst und sie der Gottesmutter hinreicht. Katharina befindet sich in Siena im Haus einer jungen Witwe namens Mona Malessa, die ebenfalls wie sie Mitglied im dritten Orden des heiligen Dominikus ist. Das Mehl in Katharinas Schüssel ist schlecht. In Siena herrschte große Not. Die Pest wütete. Es gab kein Getreide mehr, nur noch übel riechenden Weizen. Als es doch einmal frischen Weizen gab, wollte die Hausherrin die Reste des schlechten Mehls wegwerfen, doch Katharina ließ dies nicht zu. Sie verarbeitete das schlecht gewordene Mehl zu Broten, um es dann an ihre Armen und Hilfsbedürftigen auszuteilen, die sie in den Straßen der Stadt Siena fand. Über Katharina können wir aus ihrer Lebensbeschreibung erfahren, dass sie ohne viel Aufhebens zu machen im Haushalt zugriff, wo es etwas zu tun gab. Mit einem Lächeln nahm sie der einen Magd diese Arbeit ab und der anderen jene. Sie kehrte die Böden, spülte das Geschirr und besorgte 100 andere Verrichtungen in der Küche und bei Tisch. In der Küche war ihr nichts zu schmutzig oder zu unangenehm, überall legte sie herzhaft Hand an. Doch diese Szene zeigt mehr als nur etwas von dem nüchternen Alltag der tatkräftigen Frau mit dem weiten Herzen. Sie lässt erahnen, wie sehr Katharina selbst im alltäglichen Tun von einer vertrauensvollen, ja eucharistischen Liebe zu ihrem Herrn und Gott durchdrungen war. Die tägliche Arbeit war ihr eine Fortführung der Eucharistie und die Eucharistie selbst war ihr eine Kraftquelle für die zu verrichtende Arbeit. Wie es in einem alten Gebet heißt, gib Herr, dass mein Tag eine Fortführung der heiligen Messe sei. Die fertig gebackenen Brote waren so mehr als nur Lebensmittel für die Hilfsbedürftigen. Katharina hat die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, wie es in der Präfation vom zweiten Hochgebet heißt, Gott dargebracht. Das aus der menschlichen Arbeit gewonnene Brot wird zum Brot des Lebens. Jeder üble Geruch und jeder unangenehme Beigeschmack, den das schlecht gewordene Mehl normalerweise verursachen würde, waren wie weggeblasen. Die außerordentlich wohlschmeckenden Brote vermehrten sich auch in solch erstaunlicher Zahl, dass ein Mitwirken des Himmels nicht zu verbergen war. Maria zeigt sich in dieser Szene als Gnadenvermittlerin. Sie ist es, die aus dem verdorbenen Weizen wohlschmeckende Brote formt, die Katharina an ihre Warmen weitergeben kann. Wer ist diese Frau, die so tief das Geheimnis der Eucharistie begriffen hat und mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht? Was wissen wir über sie? Katharina wurde im Jahr 1347, ein Jahr vor der großen Pest, in der italienischen Stadt Siena, die sich zur Renaissancezeit in einem feierlichen Akt der Gottesmutter geweiht hat, geboren. Manchmal wird als Katharinas Geburtstag genauer der 25. März angegeben. Sie war das 24. bzw. 25. Kind ihrer Eltern. Ihr Vater war Besitzer einer mittelständischen Wollfärberei. Während ihre Zwillingsschwester zu einer Amme gegeben wurde und bald starb, wurde Katharina von ihrer Mutter mit besonderer Liebe aufgezogen. Der tatkräftige Sinn von Lapa di Puccio Porgenti, einer tüchtigen Hausfrau vom alten Schlag, gerade heraus, temperamentvoll und fleißig, immer um das Wohlergehen der ganzen Familie besorgt, blieb bei Katharina nicht ohne Wirkung. Für die überdurchschnittliche Frömmigkeit ihrer Tochter hatte Mutter Lapa jedoch nicht viel Verständnis. Hier fand Katharina einen stärkeren Rückhalt bei ihrem sensibleren und besonnenen Vater Jacobo Benincasa, mit dem Mutter Lapa in zweiter Ehe verheiratet war. Ein Erlebnis mit 6 oder 7 Jahren gab dem Leben des aufgeweckten und intelligenten Kindes eine entscheidende Richtung. Auf der Rückkehr bei einem Besuch bei ihrer Schwester Bonaventura sieht sie über der Dominikanerkirche, nicht weit vom Haus der Familie Benincasa entfernt, Christus in einer Vision auf einem herrlichen Thron, bekleidet mit bischöflichen Gewändern und auf dem Haupt Tidiara, dem im Mittelalter benutzten Zeichen päpstlicher Amtsgewalt. Christus lächelt Katharina in dieser Vision zu und segnet sie. So wird es von einem ihrer ersten Biografen festgehalten. Dieses Erlebnis ist in mancherlei Hinsicht bezeichnend. Die Vision ereignet sich über der Dominikanerkirche. Im Predigerorden, den der heilige Dominikus weit und heiter, voller Wohlgeruch zu einem gar köstlichen Garten machte, so schrieb Katharina selbst einmal, wird Katharina nur wenige Jahre später ihre irdische Heimat finden. Wie schwer musste sie um diese Berufung kämpfen und ringen. Ihre Mutter zeigte zunächst keinerlei Verständnis für den frommen und strengen Lebensstil ihrer Tochter. Als Katharina 12 Jahre alt war, begann sie heimlich Heiratspläne für Katharina zu schmieden. Und Katharina wusste offenbar nicht genau, in welcher Art sie ihre Berufung leben sollte, obwohl sie sich schon ganz sicher war, dass sie niemand anderen außer Christus zum Bräutigam haben wollte. So ließ sich Katharina inmitten der äußeren und inneren Kämpfe zunächst von mancherlei Eitelkeiten einfangen, die sie später bereute. Um nach persönlicher Klarheit auch ein deutliches Zeichen ihres unwiderruflichen Entschlusses der Ganzhingabe an Gott für ihre Mutter zu setzen, schnitt sie sich demonstrativ ihre Haare ab. Dies kam in der damaligen Zeit einem rechtsgültigen Akt gleich. Man kann sich bildlich vorstellen, wie Mutter Lapa aus allen Wolken gefallen sein musste. Sie blieb weiterhin unnachgiebig bei ihren Heiratsplänen und wollte Katharina zum Umdenken bringen, indem sie ihr allerhand Unannehmlichkeiten im Elternhaus bereitete. So nahm sie Katharina zum Beispiel ihr kleines Zimmer, damit sie keine Rückzugsmöglichkeit mehr zum Gebet hatte. In dieser Zeit lernte Katharina etwas Entscheidendes in ihrem Leben. Sie machte sich auf Eingebung des Heiligen Geistes eine Zelle in ihrer eigenen Seele. In dieser inneren Zelle ihres Herzens fand Katharina Trost und brannte die Flamme zu ihrem göttlichen Bräutigam weiter. In diesem innersten Heiligtum ihres Herzens fand Katharina einen Raum, in dem sie inmitten aller Geschäftigkeit in der Gegenwart Gottes verweilen konnte. Wie soll man nicht annehmen, dass hier der Grund für die eucharistische Frömmigkeit Katharinas liegt? Später gab ihre Mutter nach. Mit nur 15 Jahren durfte sie sich den Mantel Latinin, auch Schwestern von der Buße im dritten Orden des heiligen Dominikus genannt, seiner frommen Vereinigung von Witwen, die in ihren eigenen Wohnungen ein zurückgezogenes Leben führten, anschließen. Katharina bekam ihr kleines Zimmer wieder und verbrachte 3 Jahre der Zurückgezogenheit im elterlichen Haus. Ihre mystische Begabung reifte. Das einprägsamste Erlebnis, das aus dieser Zeit berichtet wird, ist ihre Vermählung mit Christus. Im Glauben. Diese Christuserfahrung bewirkte bei Katharina eine geistliche Festigkeit, die ihre große Sendung vorbereitete. Katharina bekam die innere Gewissheit, dass sie nicht in den Wellen untergehen werde, aus denen sie andere erretten werde. Sie vernahm die Stimme Christi: Meine Tochter, was ich dir mit liebender Sorge zu tun auftrage, das vollbringe zuversichtlich und ohne Zaudern. Nachdem sie nun in kleinen Schritten ihre umfangreiche seelsorgliche und karitative Tätigkeit begann, erlebte sie im Alter von 23 Jahren den Herzenstausch, bei dem Christus ihr das Herz aus der Brust nahm und sein eigenes einsetzte. Christus sagte zu ihr: Siehe, ich habe dir mein Herz gegeben und aus deinem und meinem Herzen ein einziges gemacht. Ich will, dass du in Hinkunft daraus eine Zelle und eine Wohnstätte machst, dass du immer mit mir bist und ich mit dir. Mit dem Herz des Erlösers in der Brust wurde die junge Frau zu armen und reichen, unbedeutenden und großen und mächtigen Menschen geführt. Katharinas große Sendung begann. Von Beginn ihres öffentlichen Wirkens an sammelte sich um sie auch ein Kreis von Gleichgesinnten. Ihre Familie, wie sie ihn liebevoll nannte. Ihre Anhänger nannten sie in Verehrung Mutter. Schauen wir aber noch einmal auf die Vision der 6- bis 7-Jährigen. Christus erscheint Katharina als Papst bzw. Bischof. Wie viele Briefe hat Katharina nicht zu späterer Zeit an die Päpste der Kirche, ihren Christusen auf Erden, geschrieben? Wie sehr hat sie in einer Zeit der tiefen Erschütterung des Gefüges von Kirche und Welt um die Einheit der Kirche gerungen, ja gelitten. Da gab es den Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, die große Angst der Menschen vor der Pest, die vielen Adelsgeschlechter in Italien, die miteinander im Streit lagen, die Stadtrepubliken, die von Freiheit und Macht träumten, und die Päpste, die nicht mehr dort residierten, wo sie hingehörten, nach Rom, sondern dem politischen Einfluss Frankreichs erlagen und ihre Residenz nach Avignon verlegten. Unvergessen bleibt Katharinas Einsatz für die Rückkehr des Papstes aus Avignon nach Rom. Der große Mut und die Hartnäckigkeit dieser Frau, die von Kindheit an mit dem großen Schöpfer in Kontakt war, macht sie mehr und mehr weit bekannt. Er erspart ihr aber nicht das Mitleiden am größten Unglück der Kirche der damaligen Zeit, dem abendländischen Schisma, das gleichzeitige Auftreten zweier Päpste. Auch Katharinas Eintreffen im Rom am Ende ihres Lebens konnte die Spaltung nicht heilen, von der die ganze Kirche betroffen war. Doch warum ihre besondere Liebe zu dem Oberhaupt der katholischen Kirche? Scheint hier nicht schon etwas von dem sakramentalen Verständnis Katharinas von der Kirche durch? Nach Katharina ist es vornehmliche Aufgabe der geistlichen Amtsträger, Christus darzustellen und ihn in den Sakramenten der Kirche für die Gläubigen sichtbar und ihnen fruchtbar zu machen. Der Papst und ebenso jeder Priester ist für sie der süße Christus auf Erden. Gott hat es so eingerichtet, dass durch dessen Hände Christi Blut und alle Sakramente der Kirche zu uns kommen. Es gibt keinen anderen Weg und keine andere Pforte für uns. Und noch ein dritter Aspekt ihrer frühen Vision über der Dominikanerkirche wurde von ihrem Beichtvater Raimund von Capua festgehalten und darf nicht einfach übergangen werden. Christus lächelt Katharina liebevoll zu. Dieses Lächeln ist wie ein Abglanz auf Katharina gefallen und macht seitdem den innersten Zug ihres Wesens und Lebens aus. Auch Katharina lächelt und begegnet mit dieser selbsterfahrenen Liebenswürdigkeit den Menschen, die bei ihr Hilfe, Rat und Hinwendung gesucht haben. Und sie lächelt umso mehr, je tiefer sie im Laufe ihres Lebens in das Geheimnis der Eucharistie, in der Begegnung mit Christus hineinwuchs. Wir können sagen, je mehr Christus in ihr selbst Gestalt annahm, desto mehr erschien auch die Liebe Christi auf ihrem Antlitz. Wie tief Katharina sich aus der sakramentalen Dimension der Kirche inspirieren lässt, zeigt eine Christusvision Katharinas aus späterer Zeit. Die sakramentale Dimension ist der glühende Kern der Kirche, denn durch die Kirche wird das Heil Christi, der Leib und das Blut des Herrn, den Menschen zuteil. Im Bild des Weinkellers ist der Wein das Blut des Gottessohnes, aus dem alle Sakramente ihre Kraft beziehen. Der Papst aber ist der Kellermeister, er steht an der Tür. Er ist es, der austeilt und die weiteren Diener auswählt, die austeilen. In Katharinas Augen ist das Amt der Kirche hauptsächlich von der Sakramentenspendung her bestimmt, wenn auch Verkündigung und stellvertretendes Gebet keineswegs ausgeblendet sind. Katharina und ihr Kirchenbild sind ohne einen sakramentstheologischen Hintergrund kaum zu verstehen. Die Würde und Liebenswürdigkeit der Kirche liegt für sie in deren innersten Kern, dem Sakrament des Leibes und Blutes, das die Kirche lebendig macht, wenn sie auch äußerlich manchmal nicht so vollkommen aussieht. In einem ihrer vielen Briefe an Papst Gregor XI. Schrieb sie: Der eigentliche Schatz der Kirche ist das Blut Christi zur Erlösung der Seelen. Und dieses Blut wurde nicht vergossen, um des weltlichen Besitzes willen, sondern zur Erlösung der Menschheit. Es ist also besser, das Gold des weltlichen Besitzes fahren zu lassen, als das Gold des göttlichen Besitzes. Yes.
Heute geht es in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb um Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige. Zu Gast ist bei uns Schwester Marina Dirks aus Regensburg.
Im Folgenden soll auf drei Aspekte eingegangen werden, die für das rechte Eucharistieverständnis Katharina von Sienas wichtig sind. Betrachten wir zunächst den Aspekt des Glaubens. Es ist der Herr. Katharina war tief überzeugt, dass der große Schatz der Kirche im Sakrament der Eucharistie verborgen liegt. Sie war ganz und gar von diesem tiefen Glauben an die Gegenwart Christi im Allerheiligsten Sakrament durchdrungen. Am Ende ihres kurzen Lebens beginnt sie nach einer tiefen mystischen Erfahrung an ihrem Buch, so nennt sie es, zu schreiben, welches später als Dialog oder Gespräch von Gottes Vorsehung bekannt wird. In einem Jahr fasst sie dort unter ekstatischer Eingabe, das heißt in einem Zustand der Entrückung zu Gott hin, wesentliche Merkmale ihrer Lehre zusammen. Dieser Leib ist eine Sonne, weil er eins ist mit mir, der wahren Sonne, so sehr eins, dass wir nicht voneinander geschieden noch getrennt werden können, so wenig sich bei der Sonne ihre Glut von ihrem Licht, noch das Licht von ihrer Farbe abtrennen lässt. Beide sind vollkommen eins. Die Sonne spendet, ohne sich von ihrer Scheibe zu trennen und sich zu teilen, der gesamten Welt und jedem Einzelnen, der von ihr erwärmt werden will, Licht und Wärme. Kein Schmutz kann sie beflecken und ihr Licht ist ganz eins. So ist auch dieses Wort, mein Sohn, und sein sanftes Blut eine Sonne, ganz Gott und ganz Mensch, da er ein einziges ist mit mir und ich mit ihm. Meine Macht ist von seiner Weisheit nicht zu trennen, und die Glut, das Feuer des Heiligen Geistes, ist weder von mir, dem Vater, noch von ihm, dem Sohn, geschieden, denn der Heilige Geist ist ein einziges mit uns, da er von mir, dem Vater, und von ihm, dem Sohn, ausgeht und wir eine einzige Sonne sind. Viele Bilder nimmt Katharina zu Hilfe, um anderen dies Geheimnis näher zu bringen, darunter auch bekannte, wie etwa das Bild von der Sonne oder vom Spiegel. Der Leib meines eingeborenen Sohnes ist eine Sonne, und so wenig die Sonne sich teilen lässt, so wenig das Ganze von Gott und Mensch in der weißen Hostie. Doch gesetzt, die Hostie wird geteilt, und es wäre möglich, 1000 mal 1000 Stückchen daraus zu machen. In jedem Stück wäre doch der ganze Mensch enthalten, so wie in einem geteilten Spiegel immer das ganze Bild erscheint. Oder wie, um ein anderes Beispiel zu nehmen, das Feuer ungeteilt bleibt. Nimm an, du trügest ein brennendes Licht und die ganze Welt träte herzu, sich daran zu entzünden. Es würde nicht vermindert und doch besäße jeder das Licht ganz. Trotz vieler außergewöhnlicher Erfahrungen, die Katharina machen durfte, wusste sie doch ganz genau, dass die Gegenwart Christi im Sakrament einzig aus dem Glauben heraus erkannt und angenommen werden kann. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit des Sakramentes geschieht mit den inneren Sinnen. Gott Vater sprach zu ihr: O mein geliebtes Kind, öffne gut das Auge deines Geistes und blicke in den Abgrund meiner Liebe. Es gibt kein Geistwesen, dessen Herz nicht zerfließen müsste beim Anblick der Wohltat, die ihr neben vielen anderen in diesem Sakrament von mir erhalten habt. Mit welchen Augen, liebstes Kind, müsst ihr, du und die übrigen, dies Geheimnis anschauen, betrachten, berühren? Und nicht bloß mit den leiblichen Sinnen. Du siehst, das Auge nimmt nichts weiter wahr als das Weiße des Brotes. Die Hand berührt nichts und der Geschmack schmeckt nichts als Brot. Also werden die groben leiblichen Sinne getäuscht. Nicht aber das Gespür der Seele, sofern sie es nicht selber will und sich durch Untreue des Lichtes des Heiligen Geistes beraubt. Wer schmeckt, wer sieht und berührt dieses Sakrament, die Sinne der Seele? Mit welchem Auge wird es gesehen? Mit dem Auge des Geistes, sofern der heiligste Glaube die Pupille dieses Auges ist. Es sieht in jener Weise den ganzen Gott und den ganzen Menschen, die göttliche Natur mit der menschlichen vereint, Christi Leib, Seele und Blut. Es sieht die Seele vereint mit dem Leib, Seele und Leib aber eins mit meiner göttlichen Natur und niemals gelöst von ihr. Wer darf es berühren? Die Hand der Liebe. Mit ihr tastet man, was das Auge in diesem Sakrament gesehen und erkannt hat. Im Glauben berührt man es mit der Hand der Liebe, gleichsam um sich zu vergewissern, was man im Glauben sah und geistigerweise erkannte. Wer schmeckt es? Der Geschmack des heiligen Verlangens. Der leibliche Geschmackssinn schmeckt das Brot, die Seele aber schmeckt Gott und Mensch. Also siehst du, dass die Sinne des Leibes getäuscht werden, nicht aber die der Seele. Bei diesen Gedanken Katharinas können wir uns an die eucharistischen Hymnen des Fronleichnamsfestes, die dem berühmten Kirchenlehrer Thomas von Aquin zugeschrieben werden, erinnert fühlen. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, heißt es in dem bekannten Gotteslobtext. Und etwas weiter. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Als echte Dominikanerin weiß Katharina um die Größe des Intellekts. In ihrem eingegossenen Dialog mit Gott Vater ist häufig vom Auge des Geistes, vom geistigen Licht, vom Verstandesauge, das durch die Pupille des Glaubens im Licht der Gnade bis ins Tiefste zu sehen vermag, die Rede. Sie weiß aber ebenso um die Verantwortung und die Freiheit des menschlichen Geistes mit der Möglichkeit, die Gnade nicht anzunehmen. Auch von Zweifeln blieb Katharina nicht verschont. Wie reagierte sie darauf? Notizen, vermutlich von dem Dominikanerpater Tommaso della Fonte, einem 10 Jahre älteren Cousin Katharinas, der nach dem schrecklichen Pestjahr im Haus der Benincasas aufgezogen wurde, berichten, dass sie sich einmal, als sie Zweifel am Altarsakrament hegte, im Gebet zu Boden warf. Sie wurde darauf augenblicklich getröstet und die Versuchung schwand. Ein andermal berichtet Tommaso, dass sie in große Versuchung geriet. Auch hier fand sie morgens den Weg zur Kirche. Katharina wandte sich in ihren Zweifeln an Gott. Indem sie auch ihre Armut im Glauben annahm, konnte Gott sie mit dem Reichtum eines immer tieferen Glaubens beschenken.
Heute geht es um Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige. Wir kommen zu einem weiteren Teil des Vortrags mit Schwester Marina.
Kommen wir zu einem zweiten wichtigen Aspekt in Katharinas Leben, ihre Sehnsucht. Die Disposition des Empfängers beim Empfang der Eucharistie ist nicht unbedeutend. Aufmerksamkeit verdient hier die ungewöhnliche Fortsetzung des Bildes vom Feuer. Es ist durchaus ein Unterschied, ob die Kerze, die vom Feuer entzündet wird, klein oder groß ist. Ein Mensch mit größerer Sehnsucht hat reicheren Anteil an den Gnadengaben des Sakramentes als ein Mensch mit nur geringem Verlangen nach der Eucharistie. Katharina schreibt aber auch, wie es einem Menschen ergeht, der das eucharistische Sakrament unwürdig in großer Sünde empfängt. Wie eine Kerze, die ins Wasser fiel und nur noch zischt, wenn man sie in der Nähe des Feuers bringt. Sobald das Feuer fasst, erlischt es schon wieder und nichts bleibt als Rauch. So trägt diese Seele wohl ihre Kerze herbei, die sie in der heiligen Taufe empfangen hat, aber das Wasser der Schuld ergoss sich darauf und netzte den Docht der Taufgnade. Und weil diese Seele ihn nicht am Feuer wahrer Reue getrocknet hat, durch Bekenntnis ihrer Schuld, tritt sie zum Altar, um das Licht zwar äußerlich, nicht aber dem Geist nach zu empfangen. Und weiter führt Katharina aus, sie hat sich nicht, wie es in einem so großen Geheimnis ziemt, vorbereitet. So bleibt auch das wahre Licht nicht gnadenhaft in ihrem Innern. Katharina war ein von großer Sehnsucht getriebener Mensch. Als sie einmal ein besonders großes Verlangen nach der Heiligen Kommunion gehabt hatte, begann sie Gott darum zu bitten und Christus sprach in einer Vision zu ihr. Was willst du, meine Tochter? Sie antwortete, ich will den Leib und das Blut Jesu. Da bekam sie zur Antwort, daran habe ich großes Gefallen. Katharina kommunizierte häufig, mitunter täglich. In ihrer damaligen Situation war dies sehr ungewöhnlich und es wurde nicht immer mit sehr viel Verständnis aufgenommen. Sie hat lange unter den Beschränkungen gelitten, die ihr ihre Oberen auferlegt hatten. Einmal beklagte sie sich, Herr, sagst du nicht, wer mein Fleisch ist? Ich aber will es essen und es ist mir nicht gereicht. Herr, du weißt, dass ich dich will und sonst nichts. Ihre Situation änderte sich offenbar erst, als Raimund von Capua, auch ein gelehrter Dominikaner und zu späterer Zeit sogar Ordensmeister des Dominikanerordens, ihr Beichtvater wurde. Er hat in seinen Ausführungen selber erwähnt, dass er Katharina in diesem Punkt besser verstanden habe als frühere Beichtväter. Das Wirken des Geistes zu erkennen erfordert besondere Gaben. Katharina ernährte sich die letzten 10 Jahre ihres Lebens fast ausschließlich von der Eucharistie. Nach der Kommunion war sie oft stundenlang in Ekstase, einem Zustand der Entrückung zu Gott hin, an ihrem Platz in der Kirche, ohne sich von der Stelle zu rühren. Im Juli 1376 gestattete Papst Gregor XI. Katharina auf Reisen, einen Tragaltar mitzuführen, so dass sie die Möglichkeit hatte, auch außerhalb der üblichen Zeiten der Heiligen Messe beizuwohnen. Sie hatte sogar auch die päpstliche Erlaubnis, dass ihr die Sakramente auch gespendet werden dürften, wenn sie mit dem Interdikt belegte Gebiete betreten musste. Doch bevor Katharina in den Genuss dieser Privilegien kam, musste sie auch schmerzhafte Erfahrungen machen. Man meldete sich damals, wenn man kommunizieren wollte, vor der Messe an. An einem Festtag, es war Pauli-Bekehrung, hatte sie einmal fast jeden Priester gebeten, der aus der Sakristei kam. Und alle hatten es abgelehnt, ihr die Kommunion zu reichen. Viele Male hatte sie mit den Messner gebeten, dem Zelebranten ihren Wunsch mitzuteilen und vergeblich gewartet. Bezeichnend ist die Interpretation Katharinas, die diese Prüfung als Gottes Vorsehung betrachtete, die in ihr jedes Vertrauen auf sich selbst austrocknen lassen wollte. Andere Male erlebte sie überraschend Gottes Fügungen und Tröstungen. Hierzu gehören die vielen wundersamen Erzählungen und außergewöhnlichen Erfahrungen in Bezug auf die Eucharistie. Als sie einmal sehr großes Verlangen nach der Kommunion hatte, dass sie es kaum ertragen konnte, geschah es, dass Christus zu ihr kam und sich mit ihr vereinte. Ein Ereignis ist ihr besonders nennenswert. Katharina erwähnt es selbst in ihren Aufzeichnungen und ihr Beichtvater schildert es ausführlich. Sie hatte einmal wieder großes Verlangen nach der Heiligen Kommunion, konnte aber wegen einer Krankheit nicht rechtzeitig zur Kirche kommen. So blieb sie weiter hinten stehen, während Raimund, der Priester, an einem der Altäre die Messe feierte. Bei der Brotbrechung sprang ein Teilchen der Hostie, welches der Priester trotz sorgfältigen Suchens nicht mehr finden konnte, über die Patene hinaus. Nach der Heiligen Messe konnte Katharina ihren Beichtvater trösten. Das Teilchen der Hostie ist nicht verloren gegangen. Es wurde zu mir hergebracht und ich durfte es aus Jesu Händen empfangen. Aus allen Kräften meines Herzens möchte ich für diese Gnade danken. Einmal kam es ihr während der Heiligen Kommunion auch vor, als ginge sie in Gott ein, so wie ein Fisch ins Wasser taucht. Und sie fühlte sich ganz von Gott angezogen. Ein anderes Mal, als sie die Kommunion empfing, hatte sie den Eindruck, wegen der Glut der Liebe, die immer in ihr brannte, dass die Hostie ganz feurig sei. Katharinas Sehnsucht nach der Eucharistie kann durch weitere zahlreiche Wunder belegt werden. Wichtiger jedoch ist ihre Lehre, die mit ihren persönlichen Erfahrungen verbunden ist. Ich möchte jetzt noch in einem dritten Aspekt auf die Wirkung der Eucharistie eingehen. Vereinigung. Die Eucharistie ist Ausdruck und Geschenk der Liebe Christi und sie ermöglicht eine tiefe, ja die tiefste Vereinigung von Gott und Mensch. Durch das Sakrament der Eucharistie geschieht eine wirkliche Vereinigung von Gott und Mensch, von dem Schöpfer mit seinem Geschöpf. Eine tiefe und personale Verbindung, ihr in mir und ich in euch, denn das Sakrament enthält nicht nur die Liebe Christi, sondern ihn selbst, Leib und Seele, Gott und Mensch. Katharina hat das Wort des Evangeliums nachempfunden. Mit Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses Pascha mit euch zu essen, bevor ich leide. Der Gründonnerstag ist für sie nicht nur ein Tag der Trauer und des beginnenden Leidens, sondern er ist vielmehr der Tag, den Jesus mit großer Sehnsucht herbeigewünscht hat, um sich selbst den Menschen als Geschenk zu geben. O Mensch mit deiner Krämerseele, was hat dein Gott dir nicht überlassen? Er hat sich verhüllt unter der weißen Brotsgestalt, ganz als Gott und ganz als Mensch dir ausgeliefert. O Feuer der Liebe, genügt es nicht, uns nach deinem Bild und Gleichnis erschaffen und im Blut deines Sohnes zur Gnade neu geschaffen zu haben? Musstest du dich als Gott ganz uns noch zur Speise geben, göttliche Weisheit? Was hat dich dazu getrieben? Nichts anderes als deine Liebe, liebesnah, der du bist. Deshalb verharrte Katharina, wenn sie nach der Kommunion nach Hause kam, oft den ganzen Tag mit Gott wie mit einem Freund mit einem Freund oder wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Als sie am 29. April 1380 in Rom starb, war sie gerade einmal 33 Jahre alt. Ihre letzten Worte im Sterben waren: Herr, du rufst mich, hab Erbarmen mit mir um des Blutes willen. Und vor ihrem letzten Atemzug: Blut, Blut. Blut ist für Katharina nur ein anderes Wort für Liebe. Indem Christus für uns am Kreuz sein Blut vergoss, wird seine Liebe zu uns am sichtbarsten. Das Blut Christi ist für Katharina Zeichen der tiefsten Erlöserliebe Christi. Blut ist für sie aber auch ein Ausdruck für die Eucharistie. Nur das Blut kann unseren Hunger stillen, schreibt sie einmal. Denn das Blut wurde vermischt und geknetet zu einem Teig mit der ewigen Gottheit. Dieses Blut ist der Kirche im Geheimnis des Sakramentes des Leibes und Blutes Christi als ihr größter Schatz anvertraut, den sie zu verwalten hat. Nun noch einige abschließende Gedanken. 1461 wurde Katharina durch Papst Pius II., der ebenfalls aus Siena stammte, heilig gesprochen. Am 4. Oktober 1970 wurde diese große Frau, die keinerlei Schulbildung genoss und es doch vermochte, einflussreichen Personen des öffentlichen Lebens als Ratgeberin zur Seite zu stehen, zur Kirchenlehrerin erhoben. Papst Johannes Paul II. Ernannte sie zusammen mit Brigitta von Schweden und Edith Stein im Oktober 1999 zur Schutzpatroninnen Europas. Viel hat Katharina uns heute zu sagen. Eine Erneuerung der Kirche kann nur aus ihrer Mitte heraus geschehen, gleichsam aus ihrem innersten Kern, dem Geheimnis des Leibes und Blutes Christi. Denn die Kirche ist mehr als nur eine Institution, sie ist der mystische Leib des Herrn. Jeder einzelne Mensch kann durch den Empfang des Leibes und Blutes Christi zu einem zweiten Christus werden und so in der Gemeinschaft der Christen Christus lebendig halten. Das Medaillon vom Brotwunder im Kreuzgang des Dominikanerinnenklosters hat uns gezeigt, dass Katharina ihren Armen mehr als nur Brot, die Liebe Christi, Christus selbst weitergibt. Katharinas Biograf und Beichtvater hält im Anschluss an diese Episode fest: Dadurch gibt uns die Gottesmutter zu verstehen, dass sie uns durch jene Jungfrau auch ein geistiges Brot reichen mochte, nämlich das Brot des Heiles, bis Christus in uns Gestalt annehmen konnte. Dieser Gedanke führt uns zu einem weiteren Medaillon, auf dem Katharina mit einer weit offenen Geste dargestellt ist. Gezeichnet mit den Wundmalen des Herrn betet sie innigst: O ewiger Gott, nimm an in diesem mystischen Leib der Heiligen Kirche das Opfer meines Lebens. Ich kann dir nichts anderes geben, als was du mir gegeben hast. So nimm denn mein Herz und presse es aus über das Antlitz dieser Braut. Und Gott nahm dieses Opfer an. In einer mystischen Erfahrung erlebte Katharina, wie der Herr ihr Herz ergreift, welches ja seit dem Herzestausch das Seinige ist, und wie aus diesem Herzen das Blut der Erlösung sich über die Kirche ergießt. Katharina konnte nicht tatenlos zusehen. Sie liebte die Kirche in besonderer Weise. Sie wollte an ihrer Reinigung und Erneuerung mitwirken. Sie wollte es Kraft des kostbarsten Blutes ihres Herrn mit einer tiefen eucharistischen Liebe. So wurde sie gleichsam selbst in das Geheimnis der Eucharistie mit hineingezogen. Nicht mehr Katharina lebte, sondern Christus. Katharinas Leben ist eine Einladung, oft und mit liebendem Herzen das Sakrament der Eucharistie zu empfangen und so zum Aufbau der Kirche beizutragen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, es geht um Katharina von Siena, eine eucharistische Heilige. Das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns die Dominikanerin Marina Dirks aus Regensburg. Den Anfang macht heute Frau Carolina Uhl aus Kempten. Grüß Gott, Frau Uhl.
Ich möchte ein inniges, ewiges Vergelt's Gott sagen. Für den wunderbaren, großartigen Vortrag über die Liebe der Heiligen Eucharistie. Ich bin so erschüttert und so, dass ich vor Freude fast nicht mehr alles sagen kann. Aber ich wünsche von ganzem Herzen, dass viele Menschen, viele Radiohörer von Horeb diesen Vortrag gehört haben. Und ich danke ganz, ganz herzlich. Wirklich ein ewiges Vergelt's Gott.
Gern geschehen.
Ja, segne's Gott. Alles Gute, Frau Uhl. Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Dankeschön, dass Sie angerufen haben.
Bitte.
Frau Trager aus Altomünster, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte auch ganz herzlich Vergelt's Gott sagen für diese wertvolle Sendung. Und ich habe zwei Fragen.
Ja.
Eine ist, was ist ein Interdikt? Also einfach mal, ich habe zwar schon manchmal das Wort gehört, aber ich weiß nicht genau, was das ist.
Ja, ja, gerne. Frau Trager, also ein Interdikt, das ist einfach eine Zeit der politischen Treiber, also der Umtreiben ist da. Also das heißt, der Papst hat ein Interdikt auf ein bestimmtes ländliches Gebiet gelegt, in dem halt in einer bestimmten Zeit keine heilige Messe dort gelesen darf und auch keine Sakramente gespendet werden dürfen, weil vielleicht also der weltliche Oberer dort sich gegen den Papst ausgesprochen hat, sodass das also auch ein Druckmittel war. Das heißt, es durften halt in diesem Gebiet einfach auch keine Messen dann gelesen werden. Und die Katharina hatte die Erlaubnis gehabt, auch in solchen Gebieten, die quasi so strafhalber einen Interdikt bekommen haben, weil sie ungehorsam gegenüber dem Papst waren, dass sie da trotzdem die heilige Messe empfangen durfte. Also wir sehen, es ist eine ganz spannende Kirchenzeit, wo es halt auch ganz, ganz dunkle Episoden gibt.
Mhm. Ja. Und Ihre zweite Frage?
Die zweite Frage ist, gibt es irgendein Buch, in dem von Katharina von Siena drinsteht, was ihre Lehre ist, was ihre Worte zur Eucharistie sind?
Also was ich empfehlen würde, ist, Es gibt natürlich von Caffarini und von Raimund von Capua gibt es also das Leben, das ist also der Beichtvater von der Katharina von Siena und er ist der Biograf auch. Und da gibt es das Leben der Katharina von Siena und das ist also sehr schön da drin beschrieben. Also von Raimund von Capua, Legenda Major heißt das.
Mhm. Ich stelle noch eine Bücherliste dann zusammen und wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben, dann werden Sie die dann beim Hörerservice auch erfragen können.
Okay, danke.
Ja, danke schön. Alles Gute nach Altomünster.
Wiederhören.
Wiederhören. Ja, eine Frage von meiner Seite. Sie haben eben angesprochen, das Geheimnis von Katharina von Siena, als die Mutter praktisch dagegen war, dass Katharina sich mehr zum Gebet zurückgezogen hat. Das war eine Zelle in ihrer eigenen Seele zu errichten. Was versteht man darunter?
Also Katharina hat gesehen, dass in ihrem eigenen Herzen, in ihrem Innersten, also eigentlich der tiefste Ort der Anbetung Gottes ist. Dass also die Eucharistie natürlich ein Ort der Verehrung ist, aber wenn wir Jesus Christus empfangen, ist also Christus natürlich auch in unserem Herzen gegenwärtig. Und in dieser Zeit, wo sie halt in dieser Geschäftigkeit war und einfach auch nicht in Ruhe gelassen worden ist und wie eine Magd zu Hause dienen musste und keinerlei Zeit hatte, sich wirklich in die Kirche zu setzen und vorm Tabernakel zu setzen oder einfach auch hinzusetzen und zu beten, musste sie sich in ihr Innerstes zurückziehen. Und dort ist einfach ein Ort der Ruhe, also in ihrem eigenen Herzen, den kann ihr niemand wegnehmen. Da kann äußerlich ein Treiben sein, aber in ihrem innersten Herzen war es ruhig, dort war Christus gegenwärtig und dort konnte sie, von dort konnte sie ihre Kraft herausnehmen.
Es könnte ja auch so ein Geheimnis oder ein Schlüssel für die Heiligkeit der Laien sein, die auch mitten im Trubel oft stehen, oder?
Ja. Schon.
Wir haben noch eine Hörerin oder einen Hörer an der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, die Schwester Maria Hildegard.
Grüß ja. Gott.
Schwester, ich möchte mich auch bedanken für den so schönen Vortrag. Ich selbst bin auch Tertiären vom Dritten Orden des Heiligen Dominikus vor 43 Jahren eingetreten, vor fast 43 Jahren. Und am 4. Mai habe ich mein 41-jähriges Profess.
Schön, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, am 4. Mai. Und ich bin ganz begeistert auch von diesem so schönen Vortrag. Ich werde mir auch als CD zukommen lassen und bitte Sie auch ums Gebet, dass ich weiterhin dem Herrn treu bleibe und auch, dass mir der liebe Gott auch viele Gnaden schenken möge in der Heiligen Eucharistie und auch die Sehnsucht geben möge, wirklich die Heilige Kommunion würdig zu empfangen und anderen die Freude mitzuteilen, selbst zweiter Christus zu sein.
Ja, sehr gerne. Ich schließe Sie sehr gerne mit ein.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Schutz und Segen und auch für Sie Freude von der heiligen Katharina von Siena.
Vielen Dank.
Wiederhören. Danke für den Anruf. Auf Wiederhören.
Danke, Marianne. Danke.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja. Schwester Maria Hildegard hat gerade erwähnt, dass sie sich eine CD bestellen möchte. Wenn auch Sie das gerne wollen, liebe Zuhörer, das ist natürlich möglich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20. Da können Sie sich melden oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und können auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen oder auf diesem Wege bestellen. Ihnen, Schwester Marina, herzlichen Dank für diesen Vortrag, dass Sie heute bei uns waren und einen schönen Festtag noch.
Vielen Dank.
Dann alles Gute nach Regensburg.
Vielen Dank Ihnen auch.
Danke, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.